Also wir sind vor der Pause noch bei dem Punkt stehen geblieben wegen der byzantinischen Rezension des Neuen Testaments, die es nie gegeben hat. Was eben umgekehrt als Bumerang nun dem Mehrheitstext besonderes Gewicht verleiht. Der nächste Punkt, der Mehrheitstext ist kein Einheitsbrei, den man auf eine lokale Texttradition zurückführen könnte. Obwohl dies in der Vergangenheit zu Unrecht behauptet worden ist, bei all seiner erstaunlichen inneren Übereinstimmung besitzt er genügend Differenzen, die zeigen, dass er eine Vielzahl von verschiedenen Ursprungsquellen repräsentiert. Die gewaltige Übereinstimmung, die er dennoch enthält, ist aber ein gewichtiges Argument für seine Authentizität, seine Echtheit. Nun, wir haben gesehen, man wollte den Mehrheitstext abtun, so nach dem Motto tausendmal das Gleiche. Aber schon damals hätte man sich überlegen können, als man noch nicht so viel wusste wie jetzt zu diesem Thema, wieso soll das so sein, dass man bis Mitte 4. Jahrhundert sehr viel Differenzen hat beim Abschreiben, also macht manche Fehler, und dann plötzlich sind die Schreiber so super gut, dass sie so einheitlich weitergeben. Das ist doch auch ein bisschen überraschend. Aber nun ist eben deutlich, es ist nicht wahr, dass die Mehrheitstexthandschriften einfach so sich gleichen wie ein Ei dem anderen, sodass man sagen könnte, sie haben eine Quelle und die kopieren sie einfach super genau, sondern man kann durch Vergleich der Mehrheitstexthandschriften auch da Unterschiede finden, die zeigen, das ist nicht einfach eine lokale Texttradition, aber trotzdem, dass sie ein gewisses Eigenleben haben, haben sie dennoch eben eine gewaltige Übereinstimmung in großer Zahl, so dass man sagen muss, sie sind nicht tausendmal dasselbe, aber es sind tausende von Zeugen, die uns das Original wiedergeben. Weiter, nächster Punkt, es gibt auch typische Mehrheitstextlesarten unter den frühen ägyptischen Manuskripten. Dies spricht deutlich gegen eine Rezension des Neuen Testaments im 4. Jahrhundert und damit gegen eine späte künstliche Schaffung eines solchen Textes. Das war nun auch eine eher neuere Entdeckung. Diese alten ägyptischen Handschriften, die wir jetzt haben, die wir wirklich in die Frühzeit zurückkommen, die haben beim genauen Untersuchen manche Lesart enthalten manche Lesart, die man früher als typische Textus Receptus Lesarten angeschaut hat. Ja gut, wie können das typische Textus Receptus Lesarten sein oder Mehrheitstextlesarten, die man eben in der Zeit vor dem 4. Jahrhundert findet? Also das zeigt, gerade diese zahlreichen Beispiele zeigen, dass das, was man als spät angesehen hat, dass man das eben auch in ganz frühen Handschriften finden kann. Und das zeigt also diesen Einschnitt, dass man da irgendwie mal eine Rezension gemacht hat, das geht auch wegen dieser Entdeckungen nicht. Es ist keine künstliche Schaffung. Frühe Manuskripte aus Italien, Griechenland, Kleinasien etc. sind aus klimatischen Gründen leider zerstört worden. An diesen Orten wären frühe Handschriften mit dem Mehrheitstext zu erwarten. Also das haben wir auch schon angesprochen, diesen Punkt. Es geht um die klimatischen Faktoren bei der Handschriftenüberlieferung. Es ist wirklich auffällig, die ältesten Handschriften sind einfach in dem trockenen Ägypten zu finden. Und dann in Kleinasien und in Südeuropa, da konnten die Handschriften nicht so lange überleben. Aber wir können doch begründet spekulieren, würde man Ältere finden in Griechenland und in der Türkei, dann hätten wir schließlich eine Bestätigung darin, dass man, wenn man da auch den Mehrheitstext finden würde. Wir können dann den Mehrheitstext in diesen Handschriften eben erwarten. Wer weiß, plötzlich gibt es dann doch noch überraschende Funde, dass wir in diesen Gebieten weiter zurückkehren. Das wäre dann eine sehr spektakuläre Sache. Aber eben, es ist immer so, dort, wo man Löcher hat, in der Argumentation, in der wissenschaftlichen Argumentation, da kann man natürlich so gewissermaßen unter Druck kommen, ja bitte, dann bringt uns die Beweise. Aber die anderen können uns auch das Gegenteil nicht beweisen. Aber hier ist einfach wichtig, dass man dieses Element in der Logik der ganzen Sache präsent hat, vor Augen hat. Der ägyptische Nestle-Alan-Text ist aus inneren Gründen sehr problematisch. Ägypten war bereits in der Frühzeit der Kirche stark durch fundamentale Irrlehren geprägt, wie zum Beispiel die Irrlehre der Gnosis etc. Dies kommt in manchen Lesarten zum Ausdruck. Diese frühen fundamentalen Irrlehren, die greifen insbesondere die Person des Sohnes Gottes an. Im Neuen Testament wird bereits dagegen gekämpft. Zum Beispiel in 1. Timotheus 6, so endet dieser persönliche Brief, warnt Paulus in Vers 20, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Gnosis, das heißt Kenntnis oder Erkenntnis, der fälschlich sogenannten Gnosis wegwendest, zu welcher sich bekennend etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Oder im 1. Johannesbrief warnt der greise Apostel Kapitel 2,22b, dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Also diese Angriffe auf die Sohnschaft und damit auch die Vaterschaft Gottes gehören zu diesen frühen Irrlehren. Nun, in 1. Johannes 1, 18 hat man im Nestle-Alan-Text diese eigenartige Lesart ägyptischen Ursprungs. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Gott, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Diese Irrlehren greifen also die Gottheit Christi an, unter anderem. Und später hat sich ja das sehr ausgeprägt gezeigt dann in Arius, von dem kommen die Arianer, im 4. Jahrhundert die Gottheit Christi leugneten und sie sagten, Jesus Christus ist nicht von Ewigkeit her Gott. Er ist zwar Gott, aber ist Gott geworden. Er ist in der vergangenen Ewigkeit ist er entstanden. Er war Gottes erste Schöpfung. Nun, wenn man dann eben hier einen Text hat, der eingeborene Gott, dann kann man damit quasi den Gedanken erzeugen, er kam als Gott einmal ins Dasein. Und das war nur eine kleine Änderung, denn Sohn ist auf Griechisch Hyos und Gott ist Theos. Es ist von der Schreibweise her eine ganz kleine Änderung, da hat man aus eingeborenem Sohn, hat man eingeborener Gott. Gut, die Vertreter des Nestle-Alan-Textes, die würden dann sagen, man sollte das übersetzen mit einem Komma, der eingeborene, Komma, Gott, Komma, der im Schoß des Vaters ist. So versuchen sie diese Lesart, der einen Sinn zu geben. Aber Es ist nicht anzunehmen, dass das eben der ursprüngliche Gedanke war, sondern es war willkommen, diese Formulierung, der eingeborene Gott, um die ewige Gottheit Christi zu leugnen. Auf der gleichen Linie ist zum Beispiel 1. Timotheus 3, Vers 16. Wo wir dieses gewaltige Bekenntnis finden. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Und da hat der Nestialan-Text, der ägyptische Text, nicht Gott, sondern einfach der geoffenbart worden ist im Fleisch. Ja, das ist also, merkt man ein Interesse, dass die Gottheit Christi hier nicht deutlich bekannt wird. Einfach der geoffenbart worden ist im Fleisch. Aber auch hier ist es nur ein kleiner Unterschied. Der wäre auf Griechisch Hos. Wobei man, das H schreibt man ja nicht. Das fügt man beim Lesen hinzu. Man schreibt also nur OS. Und Gott ist Theos. Also man musste nur zwei Buchstaben streichen und dann hatte man diese Lesart. Der geoffenbart worden ist im Fleisch, anstatt Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Nur, selbst wenn diese Änderung da ist, könnte man immer noch beweisen, dass es geht um Gott. Denn im Vers 15 heißt es, auf dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und dann, der geoffenbart worden ist im Fleisch, im Vers 16, ja, auf wen bezieht sich das zurück? Eben auf Gott, die Versammlung Gottes, die Versammlung des lebendigen Gottes. Aber hier merkt man ein lehrmäßiges Interesse in diesen Lesarten in Richtung dieser Irrlehren, die Gottheit und Gottes, ewige Gottessohnschaft Christi angreifen wollten. Und darum, weil Ägypten gerade besonders durchsetzt war in der Frühzeit mit Irrlehren, ist eben der ägyptische Text nicht gerade der glaubwürdige. Nicht wahr? Man würde also nicht den glaubwürdigen Text besonders in den Sektengruppen suchen, sondern dort, wo man die Fundamente des Christentums festgehalten hat. Der Mehrheitstext kann sich auf die allermeisten und geografisch weitest verbreiteten Handschriften abstützen. Das habe ich schon erklärt. Aber jetzt in Zahlen ausgedrückt, mindestens 90% der ca. 5.300, 5.400 uns heute zur Verfügung stehenden griechischen Manuskripten enthalten den Mehrheitstext. Also es ist so drastisch. Über 90% bestätigt den Mehrheitstext. Der ägyptische Text wird lediglich durch ca. 5% der Handschriften gestützt. Und diese Zahlenverhältnisse, die sollte man wirklich klar vor Augen haben. Und nun ein Argument, das ich eben von diesem Symposium hier habe, da im Jahr 2000 in Amerika, ist folgendes. Die Überlieferung der homerischen Texte, also Ilias und Odyssee, das sind die Texte von diese griechischen Sagen, Texte von Homer, die Überlieferung der homerischen Texte bietet eine bemerkenswerte Parallele zur Überlieferung des Neuen Testaments. Die Homer-Forschung hat drei Texttypen gefunden. Einen kürzeren, einen mittleren und einen längeren Text. Ich muss erklären, also Wissenschaftler, die Spezialisten sind für Griechisch, für alte griechische Literatur, die sich mit Homer-Texten beschäftigen, die haben im Allgemeinen kein großes Interesse für das Neue Testament. Also, das könnt ihr mal austesten, die haben sogar eine gewisse Aversion gegen die Sprache des Neuen Testaments. Das sind also, können wir sagen, zwei Gebiete, die sich nicht so stark miteinander austauschen. Aber die Homer-Forschung für sich hat einfach festgestellt, in den Handschriften, die wir von den Homer-Texten haben, da findet man drei Typen. Einen gekürzten, mittleren und einen längeren. Und dabei hat sich in der Forschung der mittlere Text als der ursprüngliche Text erwiesen. Und zwar haben sie festgestellt, die gekürzten Texte, die also eher zu einer Kürzung neigen, die sind intellektuellen Ursprungs. Und die verlängerten, die sind eher populären Ursprungs. Aber beides ist falsch, das, was weggenommen hat, das, was zugefügt hat. Der mittlere Text ist der ursprüngliche. Nun, wenn man das Neue Testament studiert und seine Handschriften, kann man im Wesentlichen auch diese drei Typen unterscheiden. Beim ägyptischen Text, dem die Nestle-Aland-Ausgabe mit Vorliebe folgt, handelt es sich in der Regel um eine kürzere Fassung. Also eher weniger Wörter. Etwas Kleines, das ausgelassen wird. Der westliche Text, ich habe über den noch nicht, gesprochen, das ist eine etwas verlängerte Version, wo also eher manchmal Worte dazukommen. Aber über diesen westlichen Text habe ich gar nicht gesprochen, weil den niemand als authentisch ansieht. Dort ist es für alle klar, dass das eine künstliche Version ist. Da haben wir eine verlängerte Version. Der Mehrheitstext stellt damit ein mittlerer Text dar. Also nicht der künstlich gekürzte, nicht der künstlich verlängerte, sondern der mittlere. Oft wird er eben so, wenn man Bücher zu dem Thema liest, wird er quasi immer dargestellt, das ist einfach der längere Text, der glättet alles schön aus und hat gerne am Schluss der Bücher ein Amen und so weiter. Aber wenn man das aufs Gesamte anschaut, auf die Handschriften, sagt, muss man feststellen, das ist gar nicht wahr. Der ist wirklich in der Mitte zwischen dem ägyptischen Text und dem westlichen Text. Der Mehrheitstext stellt damit ein mittlerer Text dar. In Analogie zur Homer-Forschung müsste damit der Mehrheitstext der vertrauenswürdigste Texttyp sein. Also es ist ein ganz neues Argument, das doch zu denken geben muss. Jetzt will ich auf ein paar konkrete Beispiele eingehen. Johannes 1, Vers 18, das haben wir bereits besprochen. Jetzt gehe ich zu Johannes 3, Vers 13. Das kann man in seiner eigenen Bibel vergleichen, welchen Texttyp da gefolgt wird. Ich habe hier übrigens noch eine Ausarbeitung, wo durch das ganze Neue Testament im Prinzip alle wichtigen Unterschiede zwischen Textus Receptus oder Mehrheitstext und Nestle-Aland zusammengestellt ist. Also kann man vielleicht mal reinschauen. Haben wir immer die Verse gerade schön untereinander und was unterstrichen ist, dort sieht man den Unterschied. Das lege ich auch da vorne aus, kann man sich das mal genauer anschauen. Johannes 3, Vers 13. Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Also Mehrheitstext hat hier diese Ergänzung, der im Himmel ist. Und im ägyptischen Text ist es weggelassen. Der Sohn des Menschen, Punkt. Jetzt sieht man, wie klein solche Unterschiede sind. Aber, das hat uns doch einiges zu sagen. Erstens mal ist die Stelle sehr schwer verständlich. Das heißt, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Denn es geht ja in Johannes 3 um das Gespräch nachts zwischen dem Herrn Jesus und Nikodemus. Und da sagt der Herr Jesus, der als Mensch vor Nikodemus steht, Niemand ist in den Himmel aufgestiegen, als nur der herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Oder wirklich der Seiende im Himmel. Ja, wie geht das? Na gut, er ist ja Gott. Er hat nie aufgehört, Gott zu sein, auch bei der Menschwerdung. Ja gut, aber dann würde man vielleicht besser verstehen, wenn es heißen würde, der Sohn Gottes, der im Himmel ist. Denn der Herr Jesus ist ja Sohn Gottes als Gott von Ewigkeit her. Das würde besser passen. Aber hier steht gerade der Sohn des Menschen. Der Menschensohn, das drückt gerade seine wirkliche Menschheit aus. Warum steht dann hier, der im Himmel ist? Das stört. Aber es braucht gar nicht zu stören. Denn das finden wir auch anderswo im Neuen Testament, dass über den Herrn Jesus als Menschen gesprochen wird. Und gerade da wird etwas hinzugefügt, das mit seiner Gottheit in Verbindung steht. Oder es wird über ihn gesprochen, das eigentlich eher mit seiner Gottheit zu tun hat. Und dann wird etwas hinzugefügt, das mit seiner Menschheit zu tun hat. Zum Beispiel in 1. Korinther 15, wo es heißt, von dem tausendjährigen Reich, wie der Sohn herrschen wird. Und dann am Ende wird er das Reich, seinen Gott und Vater, übergeben. Und dann wird auch der Sohn dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat. Ja, dort, ich gebe die Stelle an, für die, die gerne schreiben. 1. Korinther 15, Vers 28. Dort würde man vielleicht lieber erwarten, der Sohn des Menschen wird dann ihm unterworfen sein. Das heißt, der Herr Jesus als Mensch wird Gott sich unterwerfen. Aber es steht einfach der Sohn. Da würde man eher denken an Sohn Gottes, wenn man das so liest. Aber es ist eine ganz wichtige Sache. Und das haben auch die frühen Kirchenbekenntnisse ganz klar festgehalten, als diese Irrlehren abgeschmettert wurde von Arius und so weiter. Sie haben klar festgehalten, Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch in einer Person. Und es ist in seiner Person eine völlige Einheit zwischen Gottheit und Menschheit. Und gerade das kommt hier in Johannes 3, Vers 13 so schön zum Ausdruck. Der Sohn des Menschen, ja, er ist da. Und er war, als Mensch war der Herr Jesus nur an einem Ort gleichzeitig, nicht allgegenwärtig. Der im Himmel ist, ja, er ist zugleich Gott in einer Person und darum allgegenwärtig. Und darum konnte er in dem Moment, wo er mit Nikodemus sprach, da in Jerusalem, der war zugleich auch im Himmel, als ewiger, allgegenwärtiger Gott. Aber dass natürlich so etwas Irrlehren nicht passt, die Gottheit Christi angreifen, ist klar. Und dann kürzt man den Text lieber und lässt das weg. Dann vielleicht noch ein ganz kleines Beispiel, Johannes 7, Vers 8. Es geht im Zusammenhang um das Laubhüttenfest. Der Herr Jesus war schon das Jahr zuvor in Jerusalem mit dem Tod bedroht worden. Und jetzt stellte sich die Frage, ob der Herr Jesus wieder nach Jerusalem geht zum obligatorischen Laubhüttenfest. Nun, seine Brüder, die damals noch ungläubig waren, machen ihm den Vorschlag, du solltest nach Jerusalem gehen, denn du solltest dich der Welt zeigen mit deinen Wunderwerken. Und dann lese ich in Johannes 7, 8, geht ihr hinauf zu diesem Fest, ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Aber dann geht der Herr nach Johannes 7 schließlich doch zum Fest hinauf. Nun, hier ist ein Unterschied. Der ägyptische Text sagt, ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, aber der Mehrheitstext hat, ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf. Das ist nur ein kleines Wörtchen. Aber es ist natürlich entscheidend, denn darin liegt die Wahrheit der Aussage. Nun, also diese Textunterschiede beschränken sich im Wesentlichen auf so kleine Unterschiede. Aber es gibt Ausnahmen dazu, und das ist Markus 16, 9 bis 20. Der Markus Schloss. Und Johannes 7, 53 bis 8, 11. Das ist der Bericht über die Ehebrecherin. Nun, in Markus 16 Vers 9 wird in modernen Bibelübersetzungen je nachdem erklärt, dieser Text, diese Verse 9 bis 20, die sind eine spätere Hinzufügung, stammen also nicht von Markus. Dieser Zweifel wird zum Beispiel auch geweckt in der Fußnote bei der Guten Nachricht Bibel, und dann wird sogar noch eine andere Version von einem Schluss in der Fußnote angefügt. Nun gibt es manche, die eben den ägyptischen Text als den Text vertreten, die sagen, ja, in Nestle-Aland wird das als spätere Hinzufügung gekennzeichnet, dieser Schluss ist nicht echt. Also, der Schluss sollte eigentlich sein bei Vers 8. Und dort heißt es, und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, es ergriff sie aber Zittern und Bestürzung, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchten sich. Und dann ist die frohe Botschaft zu Ende. Das ist ja unglaublich. Und gerade das Markus-Evangelium beginnt ja mit dem Evangelium. Ausdrücklich im Text haben wir den Ausdruck Evangelium. Anfang des Evangeliums, der frohen Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und dann hört es auf mit Furcht. Ja gut, da hat man sich gesagt, ja, eben in gewissen alten Handschriften fehlt dieser Schluss oder er wird durch gewisse Zeichen markiert, dass er nicht ursprünglich wäre. Und so müssen wir uns natürlich vorstellen, dass eben viele Leser, die haben gefunden, ja nein, so kann das Evangelium nach Markus nicht aufhören, da müssen wir noch etwas ergänzen. Und darum gibt es dann sogar noch einen ganz kurzen Alternativschluss. Ja, was sollen wir dazu sagen? Nun, der Mehrheitstext mit einer überwältigenden Mehrheit bezeugt, diese Verse sind echt. Nun hat man natürlich in der Wissenschaft auch andere Argumente gesucht, um zu zeigen, dass der Markusschluss nicht echt sein kann. Man hat zum Beispiel festgestellt, 17 Vokabularwörter, also 17 Vokabeln in diesem Schluss, finden sich nirgends sonst im Text von Markus. Und das macht natürlich deutlich, dass da wohl ein anderer Schreiber am Werk war. Eindrücklich, oder? Ja. Aber dann ist ein Schlauer auf die Idee gekommen und hat mal die Verse, gleich viele Verse rückwärts gezählt von 16,8 zurück bis 15,44 und hat diese Vokabeln durchexerziert und hat 17 Wörter darin gefunden, die man sonst nicht bei Markus findet. Also es ist wirklich so in der Wissenschaft, wenn man Argumente hat, die können manchmal so ganz gut wirken, aber man muss weiterdenken und erst wenn sich wirklich die Sache erhärtet, sind die wirklich stichhaltig. Also da sicher nicht stichhaltig. Und so haben wir ein überwältigendes äußeres Zeugnis der Handschriften, dass dieser Schluss echt ist. Und man könnte natürlich denken, warum haben gewisse Probleme gehabt mit diesem Text? Was ist an diesem Schluss besonders? Ja, die Verheißung des Herrn in Markus 16, 17. Oder ich lese schon Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufnehmen und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Man kann sich das sehr gut vorstellen, kirchengeschichtlich, dass das in späteren Zeiten Probleme bewirkt hat. Und zwar durch die Tatsache, dass diese Zeichen und Wunder, die man in der apostolischen Zeit hatte, im ersten Jahrhundert, im zweiten Jahrhundert aufhören. Dritten Jahrhundert. Und es gibt eine ganze Reihe von altkirchlichen Zeugnissen bei Augustin und so weiter, die beschäftigen sich mit dem Problem, warum haben wir keine Zeichen und Wunder mehr? Das war ein theologisches Problem. Und Augustin zum Beispiel erklärt, dass diese Zeichen waren am Anfang nötig, um die Welt zu überzeugen vom Christentum. Aber jetzt, wo dieses Zeugnis gegeben worden ist, brauchen wir diese Zeichen und Wunder nicht mehr. Aber da können wir verstehen, dass man gewisse Probleme hat mit den Texten, denn lieber weggelassen haben. Aber er ist trotzdem echt. Nun, was natürlich wichtig ist bei dem Text, haben wir hier eine Verheißung, dass alle folgenden Generationen von Gläubigen diese Zeichen und Wunder erleben werden. Der Text richtet sich ja an die 11 Apostel. Vers 14. Und dann sagt der Herr, wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben oder welche zum Glauben kommen. Nun, das kann sein, die Generation, die durch die Apostel zum Glauben kommen, oder es könnte sein, schlicht alle Generationen. Der Text macht das nicht so klar. Einfach den Aposteln ist die Verheißung gegeben worden, dass die zum Glauben kommen, wenn sie das Evangelium ausbreiten in der Schöpfung. Leben werden. Aber es ist nicht so klar, ob das nur eine Generation ist oder alle. Nun, in der Kirchengeschichte wurde deutlich, das hat dann aufgehört. Nach der apostolischen Zeit und zum Beispiel auch das Sprachenreden. Interessant, bei Augustin in seinem Kommentar zum 1. Johannesbrief, glaube ich, ist das, dort schreibt er, das Zeichen der Sprachenrede kam damals auf und es war ein Zeichen, das deutlich machen sollte, dass die frohe Botschaft nun nicht mehr nur zu einem Volk gehen soll, sondern zu allen Völkern in allen Sprachen. Dieses Zeichen kam auf und dann verschwand es. Das ist ein Zeugnis um 400. Und zwar von einem Kirchenlehrer, der damals wirklich den Überblick hatte, was so in der Christenheit geht und gegangen ist. Aber er erklärt, dieses Zeichen war nötig, um zu zeigen, jetzt geht die frohe Botschaft zu allen Völkern aus, was auch geschehen ist bis heute. Es gibt Botschaften auf Kassetten in über 5000 Sprachen und Dialekten heute. Aber ohne das Phänomen des Sprachenredens. Es gibt Bibelübersetzungen in über 2300 Sprachen, aber ohne das Phänomen des Sprachenredens. Es war damals ein Zeugnis. Aber wir können verstehen, dass eben gewisse Abschreiber in der früheren Zeit mit dem Fluss ein Problem hatten und darum den verschwinden lassen wollten. Aber das hat sich trotzdem nicht auswirken können auf die Handschriften, die breit deutlich bezeugen, der Text ist ursprünglich. Und dann müssen wir auch achten auf interne Gründe im Text. Der Text endet ja in Vers 19. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten überall, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Also, das Markus-Evangelium, das stelle ich jetzt als Behauptung hin, kann ich nicht beweisen, ist das Evangelium, das die Betonung darauf legt, Jesus Christus ist der vollkommene Diener. Er hat sich erniedrigt als Knecht, er ist gekommen, um zu dienen als Knecht. Aber hier am Schluss wird er genannt der Herr. Nun, und es wird gesagt, er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. In keinem der Evangelien wird das erwähnt am Schluss, dass der Herr Jesus sich dann zur Rechten Gottes gesetzt hätte. Aber es ist doch wunderbar, der Herr Jesus erklärt in Matthäus 23, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und da haben wir den vollkommenen Diener, der sich erniedrigt hat bis zum Tod am Kreuz. Und dann kommt die Auferstehung und er geht in den Himmel und setzt sich zur Rechten Gottes. Erhoben aus dem Grab, erhoben in der Himmelfahrt und erhoben zur Rechten Gottes. Das ist intern, das passt genau zur Botschaft des Markus-Evangeliums. Und dann, in keinem Evangelium wird berichtet, dass der Herr dann weitergewirkt hätte. Aber hier steht, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Der vollkommene Diener war treu bis zum Tod am Kreuz. Er wurde erhoben und dann hört er nicht auf zu dienen und zu arbeiten. Sondern es wird gesagt, er wirkte mit, bestätigte das Wort durch seine Nachfolger, die nun wie er Diener geworden sind. Also auch das passt so wunderbar zur Botschaft und zum Inhalt des Markus-Evangeliums. Das sind interne Argumente für die Echtheit, nebst dem externen, das ist der Mehrheitstext. Gut, wir gehen zu dem anderen Beispiel, Johannes 7, 53. Das ist der Bericht über die Ehebrecherin. Und da kann man zum Beispiel in der guten Nachricht, in der Fußnote nachlesen, dieser Text ist zwar sehr alt, aber er gehört nicht zur guten Nachricht nach Johannes. Und zwar, weil es eben ägyptische Textzeugen gibt, die bei denen fehlt dieser Text. Also wir sehen so ganze Versreihen ein Problem spielen, das ist eine Seltenheit im Neuen Testament. Aber es gibt diese beiden wichtigen Beispiele, Markus 16, Johannes 8. Nun, der Mehrheitstext bestätigt Johannes 7, 53 bis 8, 11 vollumfänglich. Das ist echt und gehört an diese Stelle ins Johannesevangelium. Aber warum gibt es denn da überhaupt ein Textproblem? Konnten Menschen mit diesem Text ein Problem haben und das willentlich wegtun? Ja, das wird bestätigt, und zwar wieder bei Augustin. Er hat ein Buch geschrieben über den Ehebruch, wo er also eingeht auf die ganzen Fragen von Ehebruch, Wiederverheiratung, hochinteressant. Zu sehen, was die alte Kirche darüber bezeugt und gelehrt hat. Und in diesem Buch kommt er natürlich auf die Stelle zu sprechen und sagt, es gibt Menschen mit wenig Glauben, um nicht zu sagen Menschen ohne Glauben. Die haben aus ihren Manuskripten diese Verse entfernt, weil sie glaubten, dass dieser Text ihren Frauen eine Veranlassung geben könnte, um Ehebruch zu begehen. Ja, weil der Herr sagt, und das ist ja das Überraschende, wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen, Vers 8, Vers 7, und dann gehen die alle weg, die Ankläger. Jesus bleibt allein mit der Frau, und dann Vers 10 am Schluss, Frau, wo sind jene, deine Verkläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, so verurteile auch ich dich nicht. Und so richte ich auch ich dich nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. Also es ist überhaupt nicht eine Stelle, die den Ehebruch irgendwie entschuldigt, aber es zeigt, dass jemand, der umkehrt, wirklich umkehrt, einen Neuanfang machen kann. Eine zerstörte Ehe kann gerettet werden. Und so sagt der Herr nicht einfach, so verurteile ich auch ich dich nicht. Das kann ja jedem mal passieren. Nein, es geht um Richten. Aber der Herr wollte keinen Stein auf sie werfen und sie töten. Aber er gab ihr eine Chance für einen Neuanfang. Das heißt, so gehe hin und sündige nicht mehr. Höre auf zu sündigen. Und dann kommt der Vers 12. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist jetzt der neue Abschnitt, oder? Und da erklärt der Herr Jesus, wenn jemand ihm, dem Licht der Welt, nachfolgt, so kann er wirklich im Licht wandeln. Das ist genau die Erklärung zu dem, was der Herr meint, gehe hin und sündige nicht mehr. Wandel hinter dem, der das Licht der Welt ist, und der wird dann das Licht des Lebens haben. Und der Herr Jesus spricht dann wieder mit den Juden und sagt, zum Beispiel Vers 15, ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemanden. Wenn ich aber auch richte, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Ihr richtet nach dem Fleisch. Gerade im Abschnitt davor kamen diese falschen Richter und brachten die Frau auf der Tat erfasst. Und wo war der Mann, bitte? Da muss man zwei fassen. Und das ist so gemein und hinterhältig. Die haben den Mann offensichtlich gehen lassen. Das geht nicht im Gesetz Mose. Da wird Mann und Frau wird gesteinigt aufgrund von Ehebruch. Die bringen nur die Frau und darum sagt der Herr, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Damit wollte er nicht sagen, ja, ich meine, Ehebruch, das passiert ja jedem, oder? Ich meine, wer will dann einen Stein werfen? Das war nicht so damals in dieser Gesellschaft. Das war nicht einfach alles Ehebrecher. Aber sie waren so bösartig, doppelmoralisch und der Herr hat sein Licht da hineingeleuchtet. Ich bin das Licht der Welt. Es ist nämlich immer wieder so, wenn der Herr Jesus im Johannesevangelium ein Ich-Bin-Wort einführt, dann hängt das zusammen mit einer Tat, die er vorhin gemacht hat. Zum Beispiel Johannes 6, da hat er die Brote vermehrt und dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens. In Johannes 11 hat er Lazarus auferweckt und erklärt, ich bin die Auferstehung des Lebens. In Johannes 9 hat er den Blindgeborenen geheilt und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und da, ich bin das Licht der Welt, er hat diese Finsternis der heuchlerischen Richter Israels aufgeleuchtet und die sind alle gegangen. Weil sie die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht. Und dann sagt er ihnen hier, Vers 15, ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemanden. Das ist genau ein Rückbezug auf diesen ersten Abschnitt mit der Ehebrecherin. Ich habe darüber einmal einen Artikel geschrieben, wo ich eine ganze Vielzahl von solchen Bezügen, die im Text drin sind, die zeigen, dass der Bericht der Ehebrecherin muss genau an dieser Stelle sein und wenn man ihn herausreißt, wird die Struktur im Text im Johannesevangelium zerstört. Also es gibt noch eine ganze Reihe mehr interner solcher Argumente. Aber extern ist der Mehrheitstext ganz klar für die Echtheit dieser Verse. Also wir sehen, dass gerade an solchen Stellen, wo man vielleicht Bauchweh haben können, ist das nun echt? Und warum wissen wir über einige Verse nicht mal, ob die dazugehören oder nicht? Dieses Bauchweh müssen wir überhaupt nicht haben. Denn das Zeugnis ist so leuchtend und klar, intern und extern. Ja, ich habe noch ein paar Stellen mehr angefügt, die sich als Beispiele gut eignen. Zum Beispiel Johannes 5, 3 bis 4, da geht es um die Heilung in Bethesda, wo gesagt wird, dass von Zeit zu Zeit kam ein Engel herunter, der bewegte das Wasser. Also in den modernen Übersetzungen, die sich auf Neste Aland berufen, ist dort einiges ausgelassen. Da kommt das mit dem Engel nicht klar heraus. Aber der Mehrheitstext bestätigt das als echt. Dann 1. Korinther 6, Vers 20 ist vielleicht noch eine überraschende Stelle, denn diesen Vers kennen viele auswendig. Es geht dort um die Warnung vor Unzucht im Zusammenhang und dass man den eigenen Körper rein erhalten soll. Und dann wird erklärt im Nestle-Aland-Text, darum verherrlicht Gott in eurem Leib. Kennen wir, ja? Aber der Mehrheitstext hat, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Also nicht nur fokussiert auf den Körper, sondern auf unsere ganze Gedankenwelt. Auch da müssen wir, unseren Geist müssen wir vor Unzucht schützen. Und es wird ganz klar gesagt, Leib und Körper, sie gehören Gott. Das ist eine kleine Nuance, aber die diesem Text eben ein Gewicht geben. Und nach dem Mehrheitstext wäre auf dieser Stelle echt. Dann vielleicht noch ein ganz kleines Detail. 1. Korinther 7, 3. Dort geht es darum, wegen dem Problem der Unzucht in der Gesellschaft ist es wichtig, dass jeder Gläubige seine eigene Frau hat und jede Gläubige ihren eigenen Mann. Ganz klar, die eine Ehe wird hier betont. Und dann geht es darum, wie soll die Sexualität in der Ehe gehandhabt werden. Und da wird gezeigt, in diesem Bereich besteht eine Art Gleichberechtigung. Die Frau hat Macht über den Körper des Mannes und der Mann über den Körper der Frau. Ganz interessant, das ist nicht einseitig. Und da muss eine gegenseitige Rücksichtnahme ausgelebt werden. Und dann heißt es doch in diesem Zusammenhang, 1. Korinther 7, Vers 3, der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, gleicherweise aber auch die Frau dem Mann. Nun, das tönt so vielleicht ein bisschen abwertend, die eheliche Pflicht. Und dann ist quasi die Pflicht in der Ehe wieder mal erfüllt. Aber der Mehrheitstext hat hier, dass der Mann leiste der Frau oder schenke der Frau die Zuneigung. Gleicherweise auch die Frau dem Mann. Das ist doch viel schöner. Das ist schon eine Nuance. Ich meine, manche haben sich da mit dieser Stelle gut eheliche Pflicht und da habe ich mich wieder mal biblisch verhalten. Aber dann ist es ja gar nicht das, was Gott gewollt hat. Es geht aus der Zuneigung, aus der Romantik, die man auch im tagsüber lebt. Daraus geht die eheliche Beziehung auf den körperlichen Bereich heraus und sonst ist sie irgendwie etwas Isoliertes und Krankhaftes, Ungesundes. Also so ein kleiner Hinweis noch vom Mehrheitstext. Nun, zum Beispiel die neue Schlachterbibel, die hat im Neuen Testament den Textus Receptus als Grundlage genommen. Leider gibt es bis heute im deutschsprachigen Raum, obwohl wir so viele Bibeln haben, noch keine, die sich vollständig auf den Mehrheitstext von Robinson und Pierpont abgestützt hat. Aber es ist wichtig zu wissen, der Mehrheitstext oder der Textus Receptus entspricht zu 98% dem Mehrheitstext. Und jetzt sehen wir, es geht nicht um drei mögliche Textbasen, sondern im Prinzip eine und zwei Typen, zwei Ausprägungen. Der Textus Receptus ist eine Form des Mehrheitstextes. Aber ich habe doch versucht zu zeigen, warum der Mehrheitstext Vorzug hat gegenüber dem, was man einfach in der Reformation zur Verfügung hatte. Also der neue Schlachtertext schützt sich darauf ab. Und es gibt noch mehr im deutschen Sprachraum, aber es ist doch selten. Was aber noch fehlt, ist ein vollständiges Neues Testament auf dem Mehrheitstext. Das wäre also noch zu veranstalten.